D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Schönen guten Abend für euch hier an diesem Montag, meine Wenigkeit und Sebastian Rahms.
Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend. Sebastian, sag mal, wie machst denn du das eigentlich, wenn ein Bestseller verfilmt wird? Also ein Buchbestseller, ne?
Ja.
Gehst du dann ins Kino oder bist du eher jemand, der sagt, ich weiß nicht?
Also wenn ich beides konsumieren will, lese ich immer erst das Buch, weil ich das irgendwie fürs stärkere Medium halte. Und in dem Fall, ich habe den Trailer gesehen, der ist so bunt und knallig. Ich würde ihn, wenn ich ihn mir angucke, irgendwie nicht ans Buch denken wollen, weil ich glaube, diese Wolfgang Herrndorf-Melancholie, die kommt da nicht so durch.
Ja, also es geht natürlich um Chick von Wolfgang Herrndorf. Der ist jetzt verfilmt worden, dieses Buch ist jetzt verfilmt worden von Fatih Akin. Genau, ne? Das ist der, der unter anderem auch Gegen die Wand gemacht hat. Heute Weltpremiere in Berlin und unser Kinomann Tom Westerholt wird euch gleich sagen, ob der Film es schafft, diese Roadtrip-Stimmung, ich glaube, das ist auch das, was du gerade so ein bisschen gemeint hast, Sebastian, ja, von dem Buch eben wiederzugeben. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich diesen Film wirklich sehen möchte. Einerseits Fatih Akin finde ich natürlich stark als Regisseur, aber ich finde auch dieses Buch einfach immer noch so wahnsinnig
gut. Ich glaube, ich lasse es.
Ich gucke mal, was der Tom zu sagen hat. Sonja Meschkat ist mein Name. Hallo, schönen guten Abend zur Redaktionskonferenz.
D-Radio Wissen.
Ihr kennt das Dilemma. Also, ihr habt ein tolles Buch gelesen. Für euch ist es natürlich das beste Buch der Welt. Und dann wird das verfilmt. Ist jetzt eine gute Idee, sich den Film anzugucken? Oder soll man es doch besser bleiben lassen? Also, ich hatte so ein Gefühl zum letzten Mal bei Zwei an einem Tag von David Nichols. Das Buch mochte ich sehr, sehr, sehr. Den Film habe ich mir allerdings gespart und ich glaube auch jetzt immer noch, es war eine gute Entscheidung. Jetzt bei mir dieselbe innere Zerrissenheit bei Chick, das Buch von Wolfgang Herrndorf, das ich überragend finde. Er selber, Wolfgang Herrndorf, bekommt ja gar nichts mehr mit von diesem Erfolg, weil er ja leider schon verstorben ist. Und Fatih Akin, der Regisseur, der hat die ganze Geschichte von zwei Jungs auf einem Roadtrip jetzt verfilmt. Heute die Weltpremiere von Chick in Berlin. Unser Kinomann Tom Westerholt hat ihn heute Morgen schon gesehen. Und Tom, wie ist er?
Ja, nervös, falls du Fatih Akin meinst. Den habe ich nämlich, nachdem ich mir den Film angesehen habe, getroffen. Beziehungsweise, wenn du den Film selbst meinst, mit wie ist er dann? Ein Kompromiss, würde ich sagen. Also Bestseller-Verfilmungen enttäuschen einfach fast immer, weil es bei Bestsellern eben auch diese große Masse von Fans gibt. Die hat dann wiederum ein ganz eigenes Bild von der Geschichte im Kopf. Wird dir auch so gehen bei Chick?
Ja.
So, und dieses Bild, was du im Kopf hast, muss ja wiederum anders sein als das Bild, das Fatih Akin im Kopf hat, seit er das Buch gelesen hat. Da hakt es dann schon. Außerdem muss vom Roman zum Buch ja immer gekürzt werden, wenn der Film am Ende nicht 7,5 Stunden lang sein soll. Und als Fan wird dir natürlich immer das rausgekürzt, was du aber besonders wichtig fandest. Es ist also wirklich eine sauschwere Aufgabe, vor der Fatih Akin da auch dieses Mal wieder stand.
Ja, dann will ich jetzt natürlich von dir wissen, wie hat er denn das Ganze gelöst aus deiner Sicht?
Also größtenteils so gut wie möglich. Der Charme dieser zwei 14-jährigen planlosen Außenseiterjungs ist voll da, auch weil Fatih immer wieder was wagt als Regisseur. Der Darsteller von Mike, der hat zum Beispiel schon einige Filmerfahrung, dem hat er aber einen Chick-Darsteller an die Seite gestellt, der noch nie vor der Kamera gestanden hat. Und das, obwohl das gesamte Team magere 7 Wochen für die komplette Vorbereitung bis Drehstart hatte. Als er nämlich eigentlich gerade in den Urlaub wollte, hat Akin das fertige Drehbuch von einem anderen Regisseur übernommen, der abgesprungen war. Die Konsequenz war Kopf aus, Bauch an.
Ich habe noch nie einen Film so sehr aus dem Instinkt gemacht wie diesen Film. So, sonst verrätst du dich halt lange oder überlegst lange hin und her und hat dann der Intellekt doch noch mehr zu tun, irgendwie in so künstlerischen Entscheidungen oder so. Das war diesmal nicht so. Also ich hatte gar keine Zeit, irgendwie groß darüber nachzudenken, warum ich was tue. Ich glaube, so fühlt sich das richtig an. Komm, wir machen das jetzt so.
Und dadurch hat der Film auf der einen Seite dann auch dieses herrlich Planlose der zwei 14-jährigen Ausreißer übernommen, die da mit ihrem geklauten Lader unterwegs sind, wirkt aber andererseits dann auch nicht so hundertprozentig fertig durchdacht bis zum Schluss. Die Dialoge teilweise ein bisschen hölzern, der Schnitt ein bisschen ruppig, manche Szenen ziehen sich ein bisschen unnötig. Das sind alles Merkmale von zu wenig Zeit, aber verschieben ging halt auch nicht mehr.
Also sagst du, hat Fatih Akin aus deiner Sicht das Bestmögliche eigentlich gemacht aus Chick?
Das Bestmögliche unter den erschwerten Rahmenbedingungen. Mit der Einschränkung stimmt's dann, würde ich sagen.
Okay. Kannst du dann für Fans wie mich oder Fans eben von Wolfgang Herrndorfs Roman so ein paar kleine Häppchen hinwerfen, ohne jetzt zu spoilern, worauf man sich freuen darf und worauf nicht, also im Vergleich zum Buch?
Also drin ist natürlich Isa, ne, das ist die, die zwei Jungs da unterwegs aufgabeln, dieses Mädel. Drin ist auch diese wirklich bizarre brandenburgische Amish-Mutter oder was immer die ist mit ihren 7 Kindern, die Quizfragen für den Nachtisch beantworten müssen. Glaube ich auch eine der Lieblingsszenen oder ja eine der Lieblingsszenen von vielen Fans zumindest. Drin sind natürlich auch diese völlig kaputten Eltern von Mike, also Chicks bestem Kumpel, die beiden, die da unterwegs sind. Der Kriegsveteran, den sie im Buch dann auf diesem Trip treffen, der fehlt dagegen zum Beispiel. Und das Ende wurde, wie ich fand, etwas ruppig runtergekürzt und leicht verändert. Das könnte die Hardcore-Fans vielleicht am meisten stören. Für sich als Film gesehen, vor allem für die, die das Buch jetzt nicht unbedingt kennen, ist er aber wirklich sehenswert geworden. Ist viel roher, viel dreckiger und mutiger als vieles, was ansonsten gerade zur Zeit so als glatt gebügelte und wenn überhaupt dann höchstens pseudo-hippe Jugendfilme so in die Kinos kommt.
Okay, das finde ich ja schon mal ein ganz gutes Prädikat. Sag mal, ja. Weltpremiere heute in Berlin von Chick, was ist denn da eigentlich so los am roten Teppich und so? Hast du schon jemanden gesehen, den wir vielleicht auch kennen?
Also da sind natürlich dann immer die Macher und die Darsteller, also Fatih selbst ist da, dann Tristan Göbel und Anand Badbilek, das sind die beiden, die Mike und Chick spielen, Mercedes Müller, die junge Schauspielerin, die Isa spielt, die ist 20 Jahre alt, dreht schon seit sie 4 Jahre alt ist, die kennt man auch vom Sehen tatsächlich, unter anderem aus diversen Tatorten, tolle junge Schauspielerin, die Beatsteaks werden da sein, Tokotronic-Sänger Dirk von Lotso wird mit da sein auf dem roten Teppich, das ist immer so ein bisschen Kino International in der Karl-Marx-Allee. Das ist passenderweise natürlich im Ostteil von Berlin. Im ehemaligen Ost-Berlin haben sie schön einen schönen Ort ausgesucht für die Premiere. Aber es sind so viele Premieren in Berlin. Also, dass da jetzt Massen von Fans auflaufen werden, ist wahrscheinlich eher nicht zu erwarten, sondern mehr so, dass die Crew ja, sich selbst feiert.
Sagt unser Kinomann Tom Westerholt.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Dass die Terrorgruppe Daesh, der sogenannte Islamische Staat, soziale Medien extrem gut für sich und sein Image nutzt, das haben wir mittlerweile alle mitbekommen. Egal wie brutal das ist, was in dem Video gezeigt wird, egal wie kaltblütig die dschihadistischen Kämpfer auftreten, egal wie absurd die Theorien über Gläubige und Ungläubige sind, junge Menschen lassen sich davon faszinieren. Google arbeitet deshalb gerade an einer Strategie, wie man frühzeitig bei Radikalisierung eingreifen könnte. Und die Idee ist, dass man direkt bei der Suche anfängt. Und das ist ja nun mal Googles Spezialgebiet. Susanne El-Kassar hat sich das Ganze mal angesehen für uns. Susanne, wie will Google denn jetzt verhindern, dass sich ein 15-Jähriger dem IS anschließt?
Die Idee geht streng genommen so, nämlich über Manipulation der Suchergebnisse und setzt an bei einer sensiblen Stelle, nämlich dem Moment, an dem eine Person beginnen könnte, sich zunehmend zu radikalisieren und indem sie dann online nach mehr Infos sucht. Wenn also ein Jugendlicher Suchworte eingibt, die darauf hindeuten, dass er oder sie sich mit dem IS sympathisieren möchte, dann sieht das Suchergebnis so aus, einerseits die passenden Ergebnisse, andererseits solche Links, die den IS als gefährlich entlarven. Entwickelt wurde das von Jigsaw, einer Tochterfirma von Google, und die hat dafür YouTube-Videos gesammelt, in denen Aussteiger über ihre erschreckenden Erlebnisse beim IS sprechen und andere warnen wollen. Also simpel gesagt ist die Idee, ich suche nach dem Bösen und finde das Gute zwischen dem bösen Material. Jigsaw nennt diese Methode Redirect Method, denn der Jugendliche wird dadurch ja nach Möglichkeit umgelenkt. Jasmin Green, sie ist Leiterin der Abteilung Forschung und Entwicklung bei Jigsaw. Sie hat gegenüber der BBC die Motivation für ihre Idee so erklärt.
The existing strategies rely heavily on encouraging organizations who aren't active online already to create content. It's been really slow going. And what has been created has often felt inauthentic. And therefore been ineffective at kind of reaching, speaking to these young people.
Also die Videos, die von Organisationen gemacht werden, haben nicht so gut funktioniert. Und Jigsaw setzt also stattdessen auf Videos, die es bei YouTube schon gibt und versucht den Jugendlichen, die mit IS sympathisieren wollen, zu zeigen, dass das eine gefährliche Organisation ist.
Haben die das denn schon wirklich ausprobiert? Also konnten die jetzt wirklich verhindern, dass sich Männer oder Frauen nicht radikalisieren?
Es gab tatsächlich schon eine erste Experimentierphase, die ging 8 Wochen lang. Und Yasmin Green spricht in dem Interview mit der BBC von 440.000 Personen, die da IS-Schlüsselworte eingegeben haben. Und natürlich ist die große Frage jetzt, wie misst du, ob sich jemand wirklich dem IS anschließt? Natürlich konnten sie das nicht. Was sie aber messen konnten war, wurden diese Anti-IS-Videos angeklickt und dann auch angeschaut. Und sie konnten auch sehen, dass die Videos geschaut wurden, tatsächlich. Und im Vergleich zu anderen Playlists sogar länger als im Durchschnitt. Und Yasmin Green erklärt sich das so.
What we found with this content, because it wasn't created, it didn't have the stamp of, you know, the State Department or the Home Office. It didn't say, don't join ISIS, it's a terrible idea. It was authentic stuff. It was created just by people who were having religious debates. It was like citizen journalism, people who were just documenting what life was like in the caliphate.
Und so ein Beispiel für ein authentisches Deradikalisierungsvideo ist zum Beispiel eine junge Frau, die heimlich in Raqqa gefilmt hat, wie sie unter dem IS leben muss. Vom Gucken der Videos alleine wird aber vermutlich keiner auf einen Schlag deradikalisiert. So einfach geht das nicht. Aber Yasmin Green war froh, weil die Videos nicht so abblitzen wie eventuell Videos von der US-Regierung.
Naja, das klingt ja gut, weil man damit wirksam andere daran hindern könnte, sich dem IS anzuschließen. Aber so eine Idee sehen bestimmt nicht alle positiv. Ich denke die ganze Zeit so Datenschutz, Datenschutz, Datenschutz. Ne?
Ja, die Lampe blinkt, genau. Und das sehen auch die Macher von netzpolitik.org genauso. Sie haben gegenüber der Süddeutschen Zeitung gesagt, dass sie diese Ideen kritisch sehen. Sie glauben, dass wenn man jemanden in die eine Richtung beeinflussen kann, dass das natürlich auch ganz sicher in die andere geht. Und noch offen ist auch, welchen Einfluss hat die Regierung dabei? Yasmin Green sagt, dass sie nicht mit der Regierung zusammenarbeiten, aber wir alle wissen, dass der Druck auf Facebook, Google und Co. zunimmt, dass sie bei dem Missbrauch ihrer Angebote nicht einfach zuschauen dürfen. Abgesehen davon sollten wir nicht vergessen, dass Jugendliche, die mit dem IS sympathisieren, natürlich Hilfe brauchen. Denn offensichtlich soll die IS-Ideologie ein Loch stopfen, das sie fühlen, und sie nur jetzt mit der Redirect-Method davon wegzulenken, das löst das Problem ja nicht.
Und IS-Extremismus ist natürlich jetzt auch nicht das einzige Extremismusproblem, das es online gibt, ne?
Und das weiß auch Jigsaw. Darum wird nächsten Monat ein weiteres Pilotprojekt gestartet, um diese Redirect Method auch für die US-amerikanische Neonazi-Szene zu verwenden.
Jigsaw, das ist eine Tochterfirma von Google und die arbeitet gerade an einer Strategie, wie man frühzeitig eingreifen kann, wenn sich junge Menschen radikalisieren wollen. In dem Fall ging es um die Radikalisierung für den sogenannten Islamischen Staat.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Seit ungefähr einer Stunde ist in Syrien die Sonne untergegangen und das ist heute ein besonderer Moment, denn seit circa einer Stunde soll in Syrien Waffenruhe gelten, ausgehandelt vom amerikanischen Außenminister John Kerry und seinem russischen Kollegen Sergei Lavrov. Die USA unterstützen die Rebellentruppen, Russland die syrische Regierung. Beobachter zweifeln allerdings daran, dass diese Waffenruhe hält. Und wir fragen mal nach. Bei uns im ARD-Studio in Kairo ist Korrespondent Björn Blaschke. Björn, wie wahrscheinlich ist es denn, dass diese Waffenruhe hält?
Was mich angeht, ich habe große Zweifel, dass sie halten wird. Und das hat was damit zu tun, dass diese Vereinbarung, die Sergei Lavrov und John Kerry im Namen Russlands und der Vereinigten Staaten ausgehandelt haben, dass diese Vereinbarung extrem kompliziert ist und viele Dinge einfach ineinander greifen, von denen ich denke, dass sie kaum zu entwirren sind und das zumindest nicht von Russen und Amerikanern jetzt so schnell laufen kann, dass sie das eben entwirren, dass das eine und das andere ist, dass wenn man dann eben auf die Führung in Damaskus hört, also auf Bashar al-Assad, den Präsidenten des Syriens immer noch, dass er dann eben selber sagt, naja, also er hat es heute angekündigt, er werde die Kontrolle über ganz Syrien wiederherstellen lassen. Das klingt für mich nicht so, als wäre er tatsächlich dazu bereit, dass es eine Waffenruhe gibt. Man muss allerdings dazu sagen, das syrische Militär hat eben angekündigt, seit einer Dreiviertelstunde ist die Feuerpause in Kraft. So, und jetzt muss man sehen, was daraus wird. Wie gesagt, ich hege meine Zweifel, dass es klappen kann.
Vielleicht kannst du uns trotzdem mal ein Beispiel geben, auch wenn es kompliziert ist, dass wir mal besser verstehen, warum das so komplex, warum das so schwierig ist, diese Waffenruhe einzuhalten. Oder ein Beispiel, wo du sagst, naja, das ist eben so ein Knackpunkt.
Ja, man kann relativ klar sagen, Amerikaner und Russen nehmen die Definition der Vereinten Nationen und sagen, wir wollen die Terroristen in Syrien weiterhin bekämpfen. Die Definition trifft den IS, also den selbsternannten Islamischen Staat, und ich glaube, da sind sich alle einig, der IS ist eine Terrororganisation. Es betrifft aber eine zweite Organisation, die ehemalige Jabhat al-Nusra, die hat sich vor kurzem umbenannt in die Jabhat al-Fatah al-Sham, aber egal wie sie jetzt auch heißt, man sagt, die gehört zu Al-Qaida. Wenn wir jetzt nach Aleppo gucken, dann sehen wir, dass diese Stadt auf Seiten der bewaffneten Aufständischen, die gegen Bashar al-Assad sind, dass da diese ehemalige Jabhat al-Nusra eine der wichtigsten Kräfte ist. Und diese eine Kraft, die Jabhat al-Nusra, ist in einem Bündnis von mehreren anderen Kämpfern gegen Bashar al-Assad, die als sogenannte Moderate zum Teil gelten. So, und wenn man jetzt also sagt, wir wollen die Jabhat al-Nusra in Zukunft bombardieren, weil sie eben islamistische Terroristen sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass man die anderen, die Moderaten, sogenannten Moderaten Rebellen eben auch trifft bei Bombardements. Und dann glaube ich nicht, dass die sagen, wenn okay, es ist ja Waffenruhe, dann halten wir uns jetzt mal zurück. Wir sind zwar getroffen worden, aber wir schlagen jetzt auf jeden Fall nicht zurück. Insofern glaube ich, dass das einfach sehr, sehr kompliziert ist, was alleine eben diese ehemalige Jabhat al-Nusra angeht.
Das Assad-Regime soll die Angriffe auf die Rebellen ja stoppen, auch eben damit jetzt mal humanitäre Hilfe zu den Menschen kommen kann. Was bedeutet denn jetzt diese Waffenruhe konkret für die Menschen in Syrien?
Ja, man hat ja gesagt, dass die Waffenruhe zunächst einmal 48 Stunden lang gelten soll. Und diese 48 Stunden sind genau die Stunden, die die Vereinten Nationen immer gefordert haben, um zum Beispiel die Belagerten im Ostteil von Aleppo mit Nahrungsmitteln, aber auch mit Medikamenten zu versorgen. Ich vermute, dass man sich deshalb auf 48 Stunden geeinigt hat, um eben den Vereinten Nationen tatsächlich diese 48 Stunden zu geben. Nebenbei ist es ganz praktisch, ab heute ist Eid al-Adha, also das Opferfest im Islam, und da wird sowieso für 3 Tage jetzt eigentlich eine friedliche Zeit gefeiert. Insofern hat man jetzt einfach sozusagen da 2 Fliegen mit einer Klappe vielleicht geschlagen. Also man lässt eben die Soldaten feiern, das Opferfest, und gleichzeitig hat man eben auch eine Feuerpause, in der die Menschen in Aleppo beispielsweise versorgt werden können.
Björn Blaschke, der ARD-Korrespondent im Studio Kairo, über die vereinbarte Waffenruhe in Syrien, die seit heute Abend in Kraft getreten ist.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Na, okay, bitteschön, das ist auch eine schöne Zusammenfassung, gell?
Wenn man sich dann einen Moment zurücklehnt und nüchtern drüber nachdenkt, dann haben wir tatsächlich ein Problem in Österreich, und das heißt Klebstoff. Das werden wir ja wohl noch lösen, dieses Problem.
Na, das hoffe ich aber auch, dass wir bzw. die Österreicher das noch lösen können. Also, das war Alexander Van der Bellen, österreichischer Bundespräsidentenkandidat. Ich fasse das mal ganz kurz für euch zusammen, damit ihr besser versteht, worum es geht, wenn Herr Van der Bellen von Klebstoff spricht. Also, diese erste Wahl zum Bundespräsidenten in Österreich im Mai, die ist ja im Juli für ungültig erklärt worden, ne? So, jetzt hieß es eigentlich am 2. Oktober, da wählen wir wieder den Bundespräsidenten, aber weil der Kleber auf den Wahlumschlägen nicht richtig klebt, kann jetzt erst am 4. Dezember gewählt werden. Puh, was für eine Geschichte. Was denken eigentlich die Österreicher über dieses Hin und Her? Ich habe mal nachgefragt bei Lukas Lottersberger vom jungen österreichischen Radio FM4. Ja, also wie ist es, Lukas? Wie reagieren die jungen Österreicher auf diese neuen Meldungen? Dann Hü, dann Hot, dann dieses, dann jenes. Also das ist ja quasi schon eine fast unendliche Geschichte zur Bundespräsidentenwahl in Österreich.
Ja, das ist wahr. Es zieht sich alles etwas in die Länge, und eine Kollegin von mir war dazu heute auch am Vormittag auf einer der Haupteinkaufsstraßen in Wien und hat sich mal ein bisschen umgehört, was die Leute so denken.
Ich finde es total dämlich, dass sie das nicht auf die Reihe bringen. Ich fühle mich ein bisschen verarscht irgendwie. Aber ich werde auf jeden Fall wieder wählen gehen, natürlich.
Ja, ich finde es eigentlich ungeheuerlich, dass die Wahlkarten so kaputt sind. Und ich würde es nicht fair finden, wenn Wähler, die schon Wahlkarten ausgefüllt haben, diese dann ungültig sind im Nachhinein. Also ich finde es besser. Man verschiebt es, es ist zwar unerfreulich, aber ich finde es trotzdem noch die bessere Wahl.
Mir tut irgendwie die Druckerfirma leid. Aber es ist natürlich schlimm, wenn so etwas passiert.
Wäre nicht notwendig gewesen, meiner Meinung nach, wenn man das effizienter betreut hätte.
Ja, also da kann man schon ein bisschen hören, was die Bevölkerung, besonders auch die Junge, davon denkt. Also man ärgert sich natürlich über diese erneute peinliche Panne. Zunächst eben wird die Wahl angefochten und muss wiederholt werden und jetzt wird die Wiederholung verschoben. Das geht allen schon ein bisschen, salopp gesagt, auf den Senkel. Und viele Jugendliche sagen aber trotzdem eben, dass sie wieder wählen gehen werden und auch viele davon werden sicherlich das Gleiche wählen wie davor. Sprich, vom Ergebnis her kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass es wieder sehr knapp oder ein Kopf-an-Kopf-Rennen wird.
Ich habe vorhin noch mal ein bisschen geguckt bei Twitter. Da habe ich gesehen, einer hatte getwittert, so ein gelbes Shirt und auf dem stand drauf, ich war dabei, Bundespräsidentenwahl 2016 bis 2019. Also die Tatsache, dass ja jetzt tatsächlich nicht richtig funktionierender Kleber dazu führt, dass die Wahl verschoben werden muss, das bietet natürlich auch wahnsinnig viel Platz für Hohn und Spott. Was hast du da so gesehen auf Social Media? Also wie geht man in Österreich damit um?
Ja, also ich glaube, man weiß um den österreichischen Humor Bescheid und die Österreicher nehmen natürlich so etwas auch mit Humor und es ist auch eine gute Art, um einfach auch ein bisschen den Ärger zu kanalisieren, klarerweise. Ja, das Klebergate war eine ziemliche Blamage und auch Innenminister Sobotka hat heute in der Früh ganz treffend gemeint, wer den Schaden hat, hat den Spott, den hat er jetzt. Und ja, eben auf Twitter und Facebook fallen dann oft so Sätze wie, gut, dass diese Druckerei keine Kondome herstellt oder auf Partys bin ich wie eine Wahlkarte, zuerst geschlossen, dann offen, aber nichts zu gebrauchen. Und ja, unsere Kollegen von Ö1 haben ja auch herausgefunden, dass man bei einer Wahlinformationshotline des Innenministeriums geraten hat, die fehlerhaften Stellen mit Klebstoff zusammenkleben. Und auch das war natürlich dann eine ziemliche Auflage für Hohn und Spott.
Wie fühlt sich denn Österreich überhaupt gerade ohne Präsidenten oder braucht ihr den überhaupt gar nicht?
Also laut dem Protokoll ist ja jetzt das Kollegium der Nationalratspräsidenten Staatsoberhaupt und Norbert Hofer ist ja dritter Nationalratspräsident und somit auch technisch gesehen zu einem Drittel Bundespräsident. Ja, also wir haben laut dem Protokoll jetzt eben ein Kollegium. Aber weil du gesagt hast, braucht man denn überhaupt? Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die Leute durch diese ganzen Verzögerungen das Amt in Frage stellen oder es gar abschaffen wollen. Das Amt hat ja hauptsächlich eine repräsentative Funktion. Das ist ja, glaube ich, in Deutschland ähnlich mit dem Bundespräsidenten dort. Nur bei uns wird er halt eben direkt gewählt. Und ja, er ist aber auch innenpolitisch als ein bisschen so das Gewissen der Politik angesehen. Und ich glaube, das ist den Leuten auch wichtig. Und deshalb wird er auch jetzt nicht darüber diskutiert, ob das Amt jetzt abgeschafft werden soll oder etwas in die Richtung.
Lukas Lottersberger vom österreichischen Radio FM4 über die doch etwas verkorkste Bundespräsidentenwahl in Österreich. Sie findet jetzt statt am 4. Dezember, sollte eigentlich am 2. Oktober schon soweit sein, aber der Kleber auf den Wahlumschlägen klebt nicht richtig. Sebastian Rahms und ich überlegen schon die ganze Zeit, wie würden wir es denn machen? Du bist so ein doppelt gemoppelt hält besser Typ, ne?
Ich traue keinem Kleber, egal aus welchem Land er kommt. Ich nehme noch Tesafilm und sichere das Ganze fix ab.
Dann nochmal zusätzlich.
Ja, vorher lecken, kleben und dann Tesafilm.
D-Radio Wissen.
Ich habe ja gerade schon hier in D-Radio Wissen in der Redaktionskonferenz mit unserem Korrespondenten Björn Blaschke gesprochen und zwar über die, naja, wahrscheinlich doch eher wackelige Waffenruhe in Syrien, die seit einer Stunde gilt. Sie fällt genau auf den Tag des Opferfestes, das ebenfalls heute beginnt. Für die Moslems ist das Opferfest ungefähr so wichtig und auch so groß wie Weihnachten bei den Christen. Wie feiern die Syrer, die nach Deutschland geflohen sind, eigentlich diesen Tag heute in Deutschland? Und warum heißt dieses Fest eigentlich Opferfest? Unser Reporter Martin Krinner hat die Antworten.
Das islamische Opferfest ist mit dem Fastenbrechen zum Ende des Ramadan das höchste islamische Fest. Es erinnert an den Propheten Ibrahim oder Abraham, der von Gott beauftragt wurde, seinen einzigen Sohn zu opfern, Ismael oder Isaak, je nach Übersetzung. Ibrahim ging mit Ismael auf einen Berg, baute den Opferaltar auf, band seinen Sohn fest und hob das Messer, als Gott seine Opferbereitschaft sah und einschritt.
Da rief der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, leg deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts. Nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und deinen einzigen Sohn um seinetwillen nicht verschonst.
Gott schickte daraufhin einen Widder zu Ibrahim. Der band seinen Sohn los und opferte stattdessen das Tier. Wenn die Muslime heute das Opferfest feiern, dann machen sie das in Erinnerung an diese Szene, die vielen Christen aus dem Alten Testament bekannt vorkommt. Und so kennt es auch Delil.
Ja, mein Vorname ist Delil und mein Nachname ist Muhammad. Ich komme aus Syrien. Ich komme aus der Stadt Aleppo. Ich bin fast seit einem Jahr in Deutschland.
Delil ist 21 Jahre alt. Vor 1,5 Jahren ist er vor dem Krieg geflohen. Zuerst ging er in die Türkei, aber dort hat er keine Arbeit gefunden. Deswegen hat er sich entschlossen, nach Deutschland zu kommen. An Tagen wie heute aber packt ihn das Heimweh.
Als ich in Syrien war, in Aleppo war, wir trafen uns immer mit den Bekannten und mit den Freunden und Familie. Und das war, wir fühlten das, dass wir ein Fest haben. Wir begrüßen uns, wir treffen uns und wir bleiben mit uns. Und es gibt auch Essen. Wir verteilen Essen zu Nachbarn und alle Nachbarn kommen zu uns zu Besuch zum Beispiel.
Jede Familie kauft vor dem Fest ein Tier, ein Schaf, eine Ziege, vielleicht sogar ein Rind und schlachtet es. Dann wird das Fleisch in 3 Teile geteilt. Einen Teil behält man selbst, einen Teil schenkt man den Nachbarn und ein Teil geht an die Bedürftigen. Sein Vater und 2 seiner Onkel sind nach wie vor in Aleppo und sie werden heute ein Tier schlachten.
Das fällt mir schwer, dass sie in Aleppo feiern und ich bin weit weg von ihnen. Deshalb, das fällt mir manchmal schwer. Ich will auch sie besuchen, aber ich darf das nicht.
Das Opferfest geht traditionell 4 Tage lang, also bis Donnerstag. Delil plant für die nächsten Tage aber keine Feierlichkeiten. Bestenfalls wird er einen Freund in Berlin oder Hamburg besuchen. Mit seinen Verwandten wird er telefonieren oder skypen. Stattdessen will er die Tage nutzen, um sich weiterhin sprachlich zu verbessern.
Also ich will noch Deutsch lernen und die Sprache gut beherrschen, um eine Stelle zu bekommen hier oder um einen Studienplatz zu bekommen. Ich will die Geschichte studieren.
Dass Russland und die USA pünktlich zum Opferfest eine Waffenruhe für Syrien vereinbart haben, das hat Delil natürlich mitbekommen.
Ich beobachte das und ich hoffe, dass das klappt.
Er kann sich aber auch an die Waffenruhe erinnern, die 2012 zum Opferfest vereinbart wurde. Die wurde von den Kriegsparteien nicht eingehalten. Die Hoffnung aber stirbt für Delil immer zuletzt.
Ich hoffe das immer, dass die Leute Ruhe haben und Frieden haben in dieser Zeit.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Und ich erwähne es gerne nochmal, für alle, die es vielleicht noch nicht so ganz auf dem Schirm haben. Bald ist es wieder soweit. Das Fest der Feste steht schon in den Startlöchern. Und zwar zu seiner 183. Ausgabe. Am kommenden Samstag startet die Wiesn in München. Und einer, der wollte schon im Vorfeld ein bisschen von sich reden machen. Sebastian Rahms, klär uns mal auf.
Ja, so sieht's aus. Und was assoziiert sogar derjenige von uns, ne, der mit dem Oktoberfest, der sich wahrscheinlich niemals unter die im Schnitt so 6 Millionen Besucher mischen will? Klar, die Maßkrüge voll mit leckerem Gerstensaft. Und Maßkrüge zu stemmen ist zur Wiesnzeit ein sehr einträgliches Geschäft, kann einem aber auch einen Weltrekord bescheren, wenn man es richtig anstellt. Ziel Guinnessbuch.
Okay, was muss ich dafür machen? Also so viele Krüge so lange wie möglich einfach in der Luft halten oder wie sieht die Action aus?
Ja, denkst du, das aber noch viel mehr. Bei seinem Rekordversuch wollte Matthias Völkle aus Deggendorf mit 29 gefüllten Krügen insgesamt 40 Meter zurücklegen. Das entspricht einem Gewicht von ca. 67 Kilo vor der Brust. Nicht gerade ohne und die Kraft dafür hatte sich Matthias laut eigenen Aussagen im Fitnessstudio und auf anderen Volksfesten antrainiert. Hier können wir dank der Kollegen von Antenne Bayern mal in den Rekordversuch reinhören. Da, hast du gehört, was passiert ist?
Um ehrlich zu sein, nein. Was musste ich hören?
Auf das neben dem Gejaule und Gegrülle auf dieses Kling.
Am Ende?
Am Ende.
Ah, okay, jetzt wo du sagst.
Ja, das waren nämlich 2 der 29 Krüge, die hingefallen und leider zerbrochen sind. Aber Matthias Völkle hat trotzdem mit 27 heilen Krügen einen neuen Rekord aufgestellt. Denn der alte vom September 2014 lag bei 25 Maßkrügen aufgestellt im beliebten ZDF-Fernsehgarten. Und der Rekordhalter von damals, der hat direkt nach dem Rekordversuch gemeckert und behauptet, Matthias Völkle hätte tatsächlich illegale Hilfe beim Abstellen der Gläser gehabt. Und das Abstellen sei ja das Schwerste von allem. Dann hat sich aber der Notar nochmal alles in Ruhe angeschaut und siehe da, der Videobeweis sagt, alles korrekt. Also würde ich mal sagen, herzlichen Glückwunsch und vielleicht gibt es ja Freibier, die ganzen Wiesn.
Ja, also das sollte doch mindestens drin sein, oder? Oder 27 Liter Freibier wäre auch eine ganze Menge auf jeden Fall.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
So, und nun ist es auch raus, ne? Die Gegenkandidatin von Donald Trump schwächelt. 2 Monate vor der Wahl und dann das. Hillary Clinton hat eine Lungenentzündung. Hinter diesem überhitzt und dehydriert von gestern steckt also doch viel mehr als zuerst gedacht. Was das jetzt bedeutet für Hillary Clinton, diese Erkrankung, das klären wir jetzt mit unserem Korrespondenten. Thilo Kößler in Washington. Thilo, ich habe vorhin noch gelesen, das sei eine Katastrophe für Hillary Clinton, ausgerechnet jetzt so ernsthaft zu erkranken. Ist es wirklich so katastrophal? Wie schätzt du das ein?
Also von Katastrophe sollte man da nicht reden. Zunächst mal das Faktum, Hillary Clinton muss kürzer treten. Was das für den Wahlkampfterminkalender bedeutet, das muss man erstmal abwarten. Sie hat einen Besuch in Kalifornien Montag und Dienstag abgesagt. Ihr Sprecher hat just vor wenigen Minuten gesagt, bis Mitte der Woche ist sie wieder fit. Politisch bedeutet es eine ganze Menge. Das Thema Gesundheit ist natürlich eine Angriffsfläche. Donald Trump hat im Wahlkampf ja immer wieder behauptet, dass Clinton physisch und psychisch nicht in der Lage sei, den mächtigsten Job der Welt auszuüben. Und er hat dabei auch immer wieder auf die Ohnmacht verwiesen, die es im Jahr 2012 gegeben haben soll, bei der sich Hillary Clinton eine Gehirnerschütterung zuzog. Es gibt eine Unmenge von schmutzigen Thesen im Internet, die von Gehirntumor bis Parkinson reichen. Aber das Negative für sie und das Bedenkliche für sie ist, dass sie jetzt tatsächlich damit rechnen muss, dass sie dieses Thema dauerhaft begleitet im Wahlkampf. Nur wenn sich die Nachrichten verschlechtern, dann könnte dieses Thema, denke ich, durchaus wahlentscheidend sein.
Man könnte ja jetzt auch sagen, ne, also shit happens, aber letztendlich sind ja auch Politiker einfach nur Menschen. Wie geht man denn in den USA überhaupt damit um?
Ja, also das ist jetzt natürlich schon das zentrale Thema in den amerikanischen Medien heute. Da ist dieses immer wiederkehrende Video, auf dem zu sehen ist, wie sie beim Einsteigen in den Geländewagen wegknickt, wie sie gestützt wird von ihren Helfern und von Sicherheitskräften. Die Amerikaner sehen diesen Wahlkampf zwar natürlich als Strapaze, was er ohne Zweifel ist, das ist ja ein unglaubliches Pensum, was die Kandidaten hier absolvieren müssen, aber sie sehen es eben auch als Test für die Belastbarkeit ihrer Kandidaten. Wenn die Kandidaten den Wahlkampf nicht durchgehen, ja, das ist eben die öffentliche Meinung, die fragt dann, wie sollen sie dann dieses Präsidentenamt ausüben können? Wie entscheidungsfähig sind sie? Wie vital? Und deshalb gehört es zur politischen Tradition hier in den USA, dass die Gesundheit sehr genau unter die Lupe genommen wird. Normalerweise werden die Krankenakten zu Beginn der Kandidatur veröffentlicht. Das haben beide Kandidaten in diesem Falle nicht getan. Bei Hillary Clinton soll es jetzt passieren, hat der Sprecher vorhin gesagt.
Donald Trump hat Hillary Clinton ja auch schon gute Besserung gewünscht. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet, weil er ja öfter auch schon auf ihre Gesundheit rumgehackt hat. Was steckt dahinter? Ist das einfach Strategie? Ist das auch nur ansatzweise ehrlich gemeint?
Das muss man mal abwarten. Zunächst mal ist richtig, das klang ziemlich freundlich. Das ganze Wahlkampfteam hat sich zurückgehalten, muss man sagen. Angeblich hat Trump selbst angeordnet, dass auch nichts über die sozialen Medien verbreitet werden soll zu diesem Thema. Aber natürlich hat er selbst immer wieder Clintons Gesundheitszustand zum Thema gemacht. Und er selbst hat sich immer wieder als den Vitalitätsbolzen dargestellt, obwohl er selbst ja auch schon 70 ist, 2 Jahre älter als Hillary Clinton. Er hat nun seinerseits angekündigt, seinen Bulletin zu veröffentlichen und möglicherweise wird er es wieder dazu nutzen, um unter Beweis zu stellen, wie gesund und fit er ist. Man wird also abwarten müssen, ob hinter dieser vermeintlichen Freundlichkeit nicht doch schon wieder so eine scheinheilige Gemeinheit steckt. Er selbst macht übrigens keinerlei Wahlkampfpause natürlich. Er hat gerade eben eine Rede in Baltimore beendet.
Und es ist wirklich üblich in den USA, dass man vor dem eigentlichen Wahlkampf dann seine Krankheitsakte veröffentlicht. Das finde ich erstaunlich.
Ja, man möchte wissen, wie geht es dem Kandidaten? Wie fit ist er? Wie entscheidungsfähig ist er? Ist er dieser Belastung des Präsidentenamtes gewachsen? Mhm. Und wie agiert er unter Stress? Wie hat er eine Vorgeschichte, die irgendwie darauf hindeutet, dass er schwächeln könnte? Das ist alles ziemlich wichtig für die Amerikaner. Und deshalb gucken sie bei diesem Wahlkampf nicht nur auf die Inhalte, sondern sie gucken eben auch sehr, sehr stark darauf, wie es ihren Kandidaten geht.
Thilo Kößler, unser Korrespondent in Washington, über Hillary Clinton und was das für sie bedeutet, dass sie jetzt im Moment an einer Lungenentzündung erkrankt ist.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ach ja, ich stelle mir auch die Frage, muss ich eigentlich über jedes Stöckchen springen, das die AfD mir hinhält? Nee, muss ich natürlich nicht. Nur wenn Frauke Petri erklärt, dass das Wort völkisch doch bitte wieder salonfähig werden sollte, dann sollten wir nicht nur dringend drüber sprechen, sondern wir müssen drüber sprechen, um zu verstehen, warum dieser Begriff nach wie vor extrem problematisch ist. Sebastian Rahms ist bei mir. Sebastian, wie genau hat sich Frauke Petri denn geäußert?
Ja, Frauke Petri ist es anscheinend ein für alle Mal leid, dass der Begriff völkisch, Zitat, ständig nur in einem negativen Kontext benutzt wird. Deswegen sei es auch eine unzuverlässige Verkürzung, wenn man sagen würde, völkisch ist rassistisch. So hat sie es zumindest in einem Interview geäußert, das gestern in der Welt am Sonntag veröffentlicht wurde. Außerdem müsse laut Petri daran gearbeitet werden, Zitat, dass dieser Begriff wieder positiv besetzt wird.
Naja, das ist ja nun wirklich ein ziemlich frommer Wunsch von Frauke Petri für einen Begriff wie völkisch, der ja nun mal einfach negativ besetzt ist durch den Nationalsozialismus.
Ja, sehe ich auch so. Und Alfred Lameli, Sprachwissenschaftler an der Uni Marburg, hat mir erklärt, wann der Begriff völkisch so richtig aufgekommen ist.
Der Begriff ist aufgekommen Anfang des 19. Jahrhunderts, also da ist er auch relativ prominent geworden im Umfeld von Fichte und von Arndt beispielsweise, die im Zusammenhang mit der politischen Situation damals eben zu dieser Zeit dann den Begriff eingeführt haben, um auf das deutsche Volk zu verweisen, insbesondere in Abgrenzung zu Frankreich. Also eigentlich steht der Begriff völkisch schon von Anfang an in einem politischen Kontext.
Und also waren es nicht erst die Nationalsozialisten unter Adolf Hitler, die den Begriff in seiner heutigen Bedeutung geprägt haben, denn völkisch hatte schon immer eine starke, wie er sagt, nationalistische Note mit dem Ziel der Abgrenzung zu anderen Volksgruppen und ist also nicht, wie Frau Kopetri sagt, einfach nur so ein zugehöriges Attribut, was auch noch falsch ist, es ist kein Attribut, sondern ein Adjektiv, da hat sie sich noch vertan, wie sie es behauptet. Aber genau das haben die Nazis dann in perverser Weise perfektioniert, indem sie den Begriff völkisch zu einem zentralen Element ihrer NS-Ideologie gemacht und alles für sie, sagen wir, Andersartige vernichtet und verfolgt haben. Und nicht ohne Grund hieß ja auch die auflagenstärkste nationalsozialistische Tageszeitung der Völkischer Beobachter. Tja, heutzutage ist der Begriff so eindeutig negativ durch den Nationalsozialismus belegt, dass auch der Duden das Adjektiv im Zusammenhang mit der rassistischen Ideologie des Nationalsozialismus definiert.
Gäbe es denn überhaupt irgendeine Chance, dass so extrem negativ besetzte Begriffe irgendwann mal wieder ohne, naja, Frauke Petri würde jetzt sagen, schlechtes Gewissen verwendet werden können?
Ja, das ist ein bisschen schwer zu beantworten. Also meiner Meinung nach hängt das eben stark davon ab, was denn der eigentliche Ursprung eines Wortes ist und wie viel negativer Ballast, nenne ich es jetzt mal, mit der Zeit sich so angehäuft hat. Aber ich habe natürlich auch den Sprachwissenschaftler Alfred Lameli im Fall völkisch zu seiner Meinung befragt.
Naja, das ist schon schwierig. Also wenn ein Begriff erstmal eine negative Konnotation erfahren hat, wenn er in Gesprächen negative Gefühle auslöst, dann ist es eigentlich sehr schwer, einen solchen Begriff nochmal in eine andere Richtung zu führen. Es gibt durchaus Begriffe, die eine negative Konnotation haben, die man dann, sagen wir mal, als Emotionsverstärker einsetzt. Also zum Beispiel, etwas ist mordsgut. Das funktioniert vielleicht noch ein Stück weit, aber bei Dingen, die den Hintergrund der Diskriminierung haben, wie das bei völkisch eben mit der Komponente Antisemitismus der Fall ist, ist das eigentlich eher aussichtslos.
Und per Mail hat mir auch der Sprachwissenschaftler Armin Burkhardt von der Uni Marburg geantwortet. Der hat noch einen etwas anderen Ansatz bei der Diskussion, denn er sagt, dass es für die Nazis ein später Triumph wäre, wenn wir alle Wörter aus dem Verkehr ziehen würden, die sie missbraucht haben. Deswegen findet er es im Prinzip richtig, wenn man die missbrauchten Wörter wieder in ihrem normalen, nicht narzisstisch infizierten Sinne verwendet. Bei völkisch sieht er aber auch eine Ausnahme, denn das sei so mit der Nazi-Ideologie behaftet, dass man es nicht wieder neutralisieren könne, wie er sagt.
Gut, das Netz reagiert natürlich auch laut und heftig über Frauke Petris Vorstoß. Was wird da so getwittert zum Beispiel?
Die politische Konkurrenz aus dem Lager der SPD hat heute ein Bild mit dem Text getwittert. Das letzte Mal, als der Begriff völkisch positiv besetzt war, ging das so aus. Und zu sehen ist ein völlig zerstörtes Köln nach dem Zweiten Weltkrieg. Dieter Janetzek, der wirtschaftspolitische Sprecher der Grünen im Bundestag, schreibt bei Twitter, dass eine offen rechtsextreme Partei sich für die Verwendung des Begriffs Hashtag völkisch einsetzt, hat eigentlich keinen Nachrichtenwert. So, jetzt würde ich mal sagen, einen Nachrichtenwert hat es schon, Überraschungseffekt hat es keinen, da gebe ich ihm recht. Und die Kollegen von Extra 3 beschäftigen sich in einem YouTube-Video mit der Frage, was lief schief im Leben von Frauke Petri. Wer sich die Frage jetzt auch schon spontan gestellt hat, sollte da mal reinklicken. Ganz amüsant. Ja, und zum Schluss noch eine kleine Nachhilfe für Frauke Petri, wie Gisbert Damaschke bei Twitter schreibt. Er hat den Ngram-Viewer von Google bemüht, der Millionen Bücher nach dem Wort völkisch durchsucht hat. Ergebnis: Die Verwendung des Begriffs steht 1930 signifikant an und nach 1945 ebenso rapide wieder ab. War also typisch für eine bestimmte rassistisch geprägte Zeit.
Also halten wir fest, völkisch ist historisch so negativ belastet, dass es nicht rehabilitiert werden kann, auch nicht von Frauke Petri.
So sieht's aus.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Hitzefrei, also so echt, gibt's nur an Schulen. Tja, und an der Uni muss man da halt durch. Bei Prüfungen steigt aber womöglich das Risiko, schlechter abzuschneiden. Ein Wirtschaftswissenschaftler der Uni Harvard hat zu Millionen von Prüfungsterminen in New York die Tagestemperatur herausgesucht und sie mit den Noten verglichen. Herauskam, wenn draußen 32 Grad herrschten, fielen 12% mehr Prüflinge durch als bei angenehmen 22 Grad draußen. Auch wenn es über das Jahr verteilt mehr richtig heiße Tage gab, wurden die Noten schlechter. Dabei haben die meisten Unterrichtsräume eine Klimaanlage, die funktioniert aber oft nicht oder macht viel Lärm. Dass unser Körper mit Hitze nicht gut klarkommt, belegen auch einige andere Studien. Zum Beispiel wird in Fabriken weniger produziert, wenn es heiß ist. Anscheinend werden Menschen auch leichter wütend. Laut einer Studie aus den USA wird mehr gehupt, wenn es wärmer ist. Und es werden auch mehr Morde begangen. Dabei spielen aber vermutlich noch andere Faktoren eine Rolle. Ein Nachname kann viel verraten, zum Beispiel ob jemand einen Migrationshintergrund hat oder nicht. Und das kann beeinflussen, ob man eine Stelle bekommt. Aus diesem Grund wollen 4 britische Unis ihre Studienplätze nach einem neuen System vergeben. Dafür werden auf allen Bewerbungsunterlagen die Namen der Bewerber anonymisiert. Fotos sind bei solchen Uni-Bewerbungen in Großbritannien schon länger verboten. Das Vorhaben bekommt Lob vom britischen Wissenschaftsministerium. So werde Ungleichheit aufgehoben, heißt es. Bedenken gibt es aber auch. Kritiker sagen, das Verfahren könnte auch dazu führen, dass es weniger Studenten mit Migrationshintergrund gibt, weil die Unis sie nicht mehr gezielt aus den Bewerbern herausgreifen können. In Deutschland gab es in den letzten Jahren mehrere ähnliche Pilotprojekte in der Wirtschaft. Dort führten sie dazu, dass mehr Frauen und mehr Menschen mit Migrationshintergrund angestellt wurden. Wenn Männer ins Fitnessstudio gehen, dann machen sie das oft mit einem schlechten Gewissen. Das haben Psychologen aus Großbritannien und Australien herausgefunden. In ihrer Studie haben sie 100 Männer nach ihren Gründen befragt, warum sie ins Fitnessstudio gehen. Die Probanden mussten außerdem einen Test machen, bei dem ihre unbewussten Trainingsmotivationen abgefragt wurden. Herauskam, sehr viele Männer schämen sich für ihren Körper. Sie finden sich zu dick und haben das Gefühl, dass ihre Umwelt sie wegen ihres Körpers unter Druck setzt, zum Beispiel durch Bilder perfekter Körper. Als Trainingsmotivation sind solche Gefühle aber eher ungeeignet, denn die Studie zeigt, je größer diese Gefühle von Druck und Scham, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Männer ungesund trainieren, entweder zu unregelmäßig oder zu hart. Die Autoren der Studie sagen, Trainer sollten deshalb bei ihren Schützlingen eher positive Gefühle fördern, zum Beispiel den Stolz auf Erfolge und Freude an der Bewegung.
Die Radio Wissen.
Ich bin so froh, dass es unermüdliche Forschung gibt an Pflanzen. Denn ohne die wüssten wir jetzt nicht, dass Pflanzen ja auch eine gewisse Form der Intelligenz haben, dass sie mit ihrer Umwelt Kontakt aufnehmen, auf sie reagieren und vielleicht sogar so etwas haben wie Gefühle. Jetzt gibt es eine weitere Erkenntnis, die einmal mehr unterstreicht, wie clever Pflanzen wirklich sind. Sebastian, worum geht's?
Tja, darum, ob ein Reh oder bloß der Wind an einem Baum Schaden zugefügt hat und wie Pflanzen jeweils darauf reagieren. Biologen der Universität Leipzig und des Deutschen Zentrums für Integrative Biodiversitätsforschung, ja, konnten zeigen, dass ein unscheinbares Ahornbäumchen tatsächlich in der Lage ist, zwischen beiden Ursachen zu unterscheiden.
Ja, dann sag mir jetzt bitte mal, wie der Baum das merken soll.
Ja, ganz einfach darin, ob Speichel im Spiel war oder eben nicht. Und zwar der Speichel von einem Reh, das eine junge Pflanzenknospe abgeknabbert hat. Knabbert eben ein Reh an einem Baum herum, schmiert es die Bissstelle automatisch mit seinem Speichel ein und genau den kann die Pflanze anhand von speziellen Rezeptoren wahrnehmen. Als Reaktion darauf bildet der Baum dann vermehrt das Pflanzenhormon Salicylsäure. Aha. Und das signalisiert dem Baum auch noch dann mehr Gerbstoffe bitte zu produzieren und die sind nämlich extrem bitter und halten Rehe stärker davon ab, sich an den jungen Knospen zu laben. Außerdem fährt die Pflanze die Produktion von Wachstumshormonen hoch, um die Schäden wieder zu kompensieren.
Naja, okay, das ist jetzt das Reh und was ist, wenn der Wind,
wenn der wilde Wind weht, dann ist eben auch kein Speichel im Spiel und dann geht diese Kette nicht in Gang und der Baum produziert eben was anderes und zwar nennen die Forscher das Wundhormone. Für den Versuch, alle zu beruhigen, jetzt haben die Forscher übrigens natürlich keine Rehe gequält oder sonst wie schädlich benutzt, sondern den Baum verletzt und dann auf die entsprechende Stelle mit einer Pipette echten Rehspeichel geträufelt.
Also Bäume können ganz offenbar unterscheiden, wer sie da anknabbert oder wer ihnen Schaden zufügt. Mhm. Entweder ein Reh oder der Wind.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ja, und ich finde, es ist doch kaum zu glauben, oder Sebastian? Also, dass dieser Sommer so unzuverlässig ist, kann man im Moment gar nicht glauben, weil er zeigt sich ja wohl jetzt gerade von seiner allerbesten Seite.
Ja, über 30 Grad. Ich meine, wir haben Mitte September. Das ist bald Oktoberfest.
Ja, so genau den ähnlichen Gedanken hatte ich auch. Ja, also es ist Mitte September, es ist nochmal richtig, richtig warm und schön. Eine komplette Bilanz des Sommers 2016 hat heute das Deutsche Klimakonsortium gezogen. Das ist ein Gremium aus diversen wissenschaftlichen Instituten, Bundesbehörden und dem Deutschen Wetterdienst. Und wie diese Bilanz ausfällt, darüber habe ich gesprochen mit dem Vizepräsidenten des Deutschen Wetterdienstes, Paul Becker. Ja, dann fangen wir mal an mit der Bilanz. Wie sieht die denn aus für den Sommer 2016?
Ja, das hat mehrere Facetten. Wenn wir uns den globalen Aspekt angucken, dann hat dieser Sommer einen Rekord zu bieten gehabt. Es ist tatsächlich der wärmste, global gesehen, der wärmste Sommer, den wir je registriert haben. Und da drin steckte der Juli, der nochmal für sich genommen ganz besonders warm war. Es ist der wärmste Monat global gesehen, seit wir messen, seit 1880. Und wenn nicht noch ganz, ganz verrückte Sachen passieren, das ist beim Wetter zwar immer möglich, aber ich glaube, was die Temperatur angeht, eher weniger daran, dann läuft das auf einen globalen Jahrestemperaturrekord hinaus. Wenn wir nach Deutschland schauen, dann ist alles ganz anders. Hier in Deutschland hatten wir einen Sommer, der war ein bisschen wärmer als normal, so 1,5 Grad. Das haben die meisten wahrscheinlich gar nicht gemerkt.
Also ich auf jeden Fall nicht.
Das habe ich mir schon fast gedacht. Aber gleichwohl, es ist so, man muss halt immer diese Referenzperiode 1961, 1990 nehmen. Und die ist sicherlich schon ein paar Jahre her. Aber danach ist es ein bisschen zu warm gewesen. Aber das ist nicht das, was die Menschen behalten haben. Was die Menschen behalten haben, das sind die wirklich katastrophalen Niederschläge in Bayern und in Teilen des Westens von Deutschlands. Und hierfür verantwortlich war dieses Tief Mitteleuropa, was sich über viele, viele Tage in Deutschland geradezu festgebissen hatte und ganz warme und feuchte Luft aus dem Mittelmeerraum hier nach Norddeutschland geschaufelt hat. Und darin eingelagert waren halt diese wirklich extremen Gewitter. Das hat ja nur ganz wenige Gebiete wirklich getroffen. Die meisten haben davon ja gar nichts gemerkt. Wenn man so deutschlandweit jetzt den Niederschlag zusammensammelt und guckt, okay, war das mehr als in der Vergangenheit, dann kommt eigentlich kaum was bei raus. Aber punktuell war es wirklich verheerend.
Das heißt, der Sommer in Deutschland ist der Sommer, der sich durch die Extreme besonders hervortut.
Das kann man so sagen, ja. Insbesondere, wenn wir, wie gesagt, in den Westen oder den Süden von Deutschland gucken.
Jetzt haben Sie ja gerade schon gesagt, ne, diese Gewitter, diese Starkregen, hat es das eigentlich so vorher auch schon mal gegeben, wie in diesem Sommer?
Ja, das gab auch schon vorher solche Starkregenereignisse, auch so ähnlich. Aber was hier schon besonders war, war die Länge, die das Tief Mitteleuropa hier sich gehalten hat. Das waren doch fast oder sogar über eine Woche. Und dann nach einer gewissen Zeit nochmal, das ist ganz, ganz ungewöhnlich. Und wir benutzen ja diese sogenannte Klimaprojektion, um einen Blick in die Zukunft zu werfen. Und damit kann man auch Wetterlagen betrachten. Und diese Projektionen deuten darauf hin, dass solche Wetterlagen, die wirklich, wirklich schadensträchtig sind, die wirklich gefährlich sind, dass die sich in der Zukunft eher häufen werden.
Woher kommt das denn, dass dieses Tiefmitteleuropa, von dem Sie jetzt eben schon mal ein paar Mal gesprochen haben, dass das so lange da geblieben ist?
Das kann man gar nicht sagen. Das ist für uns als Menschen nicht so ohne weiteres, oder es ist eigentlich gar nicht erklärbar. Das ist einfach so, wir haben, wenn wir Wettervorhersage machen und Projektionen machen, so einfache Wenn-Dann-Aussagen sind praktisch nicht möglich. Wir wissen, dass wir den Klimawandel haben. Wir wissen, dass wir innerhalb des Klimawandels sich verändernde Wetterlagen haben. Einige werden mehr, andere werden weniger. Und warum das aber so ist, warum eine Wetterlage letztendlich mehr wird und eine andere weniger, das können wir uns leider nicht so ohne weiteres erarbeiten.
Ich würde gerne noch mal ein bisschen mit Ihnen darauf eingehen, was Sie so für die Zukunft prophezeien. Das heißt, so ein Sommer der Extreme, der extremen Wetterlagen, das ist das, sagen Sie, was uns in den nächsten Jahren, Jahrzehnten öfter mal passieren wird?
Also zunächst einmal global wird es wärmer, aber auch nicht jedes Jahr werden wir Rekorde erleben, sondern ich sage immer, das geht so zickzackelnderweise, mal passiert gar nichts. Es kann auch mal sein, dass wir 10 Jahre lang praktisch keine Erwärmung erleben und dann auf einmal geht es wieder sprungartig nach vorne. Und wenn wir uns Deutschland angucken, auch dort wird es wärmer werden. Auch dort wird es nicht in einem Zug nach oben gehen, sondern auch dort werden wir so ein Zickzack erleben. Und was die Extremereignisse angeht, also sprich vor allem den Starkregen, da wird es auch mal Jahre geben, wo gar nichts passiert. Und dann wieder Jahre, wo es ganz, ganz schlimm wird. Aber die Jahre, wo wir Probleme kriegen, die werden mehr werden.
Paul Becker, Vizepräsident des Deutschen Wetterdienstes, über den Sommer 2016 in Deutschland. Das war ein Sommer der Extreme und wir müssen uns darauf einstellen, dass das kein Einzelfall bleiben wird. Der Radio Wissen, die Redaktionskonferenz ist vorbei. Sebastian Rahms.
Einen wunderschönen guten Abend euch noch.
Genau. Und wir hören uns gerne natürlich auch morgen wieder. Zur Redaktionskonferenz, altbekannte Zeit, 18.15 Uhr, 17:45. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Mein Name ist Sonja Meschkat. Ciao.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.